Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Jonathan Milan gewinnt in Valence und macht einen großen Schritt in Richtung grünes Trikot. Jordi Moyes verpasst den Etappensieg hauchdünn. Florian Lipowitz und Primož Roglič kommen ohne Zeitverlust ins Ziel. Ordnen wir wie jeden Tag das Geschehen mit dem Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe, ein. Damit hallo nach Frankreich an Ralf Deck.
Schöne Grüße nach Rosenheim. Guten Abend.
Ja, Ralf, der Etappensieg war greifbar. Es hat am Ende echt wenig gefehlt. Nimm uns doch gleich mal mit in diese letzte Szene des Tages. Hat Jordi einen Ticken zu lange gezögert? Weil die Endgeschwindigkeit war ja da. Wie siehst du es?
Er hätte die Etappe rein von der Power, von der Fitness gewinnen können. Wir haben es ja hier im Team gerade diskutiert und du liegst vollkommen richtig. Und auch er sieht es so. Also er ist richtig angefressen, weil er einfach einen Ticken zu lange gewartet hat. Und das ist das Timing, wo die Sprinter eben brauchen. Nicht zu früh, nicht zu spät, genau im richtigen Moment. Und in dem Fall hat er den richtigen Moment leider nicht gehabt, sondern ein bisschen zu spät, weil er kam ja dann noch auf zum Schluss. Das hat, da hat man es gesehen. Er war gut drauf. Er war ähnlich stark wie Jonathan Milan. Aber wenn er ein Stück weit eher losfährt, dann kann er auch gewinnen.
Da fehlt dann in so einem hektischen Moment einfach der Überblick. Wie beschreiben es denn die Sprinter selber?
Das ist ein Bauchgefühl. Das ist ähnlich wie beim Skispringen. Da klappt es ein Jahr gut und das Feeling ist da, der Absprung ist da, im nächsten Jahr klappt es gar nicht. Und genau so ein Feeling braucht ein Sprinter auch, den richtigen Moment zu erwischen. Und leider hat er das heute nicht gehabt. Vielleicht war es auch ein Stück weit Selbstvertrauen. Hast du schon 3 Sprints gewonnen, dann riskiert man eher ein Stück weit mehr und fährt früher los. Er war gestürzt, er hat sich die ersten Tage wirklich durch die Tour gekämpft aufgrund der Sturzverletzungen. Deswegen war auch nicht das Selbstvertrauen da, logisch. Aber da kannst du jetzt noch 3 Stunden diskutieren. Zweiter Platz ist zweiter Platz.
So ein Sprinter legt sich ja auch eine Art Strategie zurecht und dann passiert dieser Sturz kurz bevor es zum wirklichen finalen Sprint kommt. Bringt sowas dann einen auch nochmal durcheinander?
Klar zuckt man da als Sprinter zuerst mal zusammen, wenn es hinter einem kracht. Das ist also so ein Sturz, den hört man. Also man sieht den nicht nur, sondern den hört man. Das ist richtig laut, wenn so einige Rennfahrer stürzen. Aber da darf man sich nicht verleiten, da umzuschauen oder das zu irritieren, sondern man muss da konzentrierter machen und schauen, dass man dann seinen eigenen Sprint eben lanciert.
Aber du hast es auch angesprochen, wir hatten uns ja auch Gedanken gemacht, wie erholt er sich denn von dem Sturz, wenn ich den Endspeed heute gesehen habe. Er macht einen guten Eindruck. Er scheint wieder wirklich gut drauf zu sein.
Ja, als die Helfer im Bus kamen, der Spruch von Gianni Moscon war, Jordi is back.
Jordi is back. Das ist schön zu hören. Wer back at home ist, oh, was für eine Überleitung, ist Dani van Poppel. Er hat die Tour de France verlassen und normalerweise, Ralf, wenn ein Fahrer die Tour de France verlässt, hat das normalerweise Anlässe, Gründe, die nicht erfreulich sind. Bei ihm ist es das Gegenteil. Also Dani van Poppel ist erstmals Vater geworden und er hat heute Morgen über die Social-Media-Kanäle auch von Red Bull Bora Hansgrohe verkündet, dass er die Tour de France verlässt. Nimm uns mit in den Entscheidungsprozess, weil eine Tour de France ist das Highlight der Saison. Es ist eine Ehre für die Fahrer, da dabei zu sein. Und dann zu gehen, ist ja keine, man sagt ja, ich mache mal 2 Tage Trainingspause, sondern das ist schon eine Entscheidung mit Tragweite. Wie kam es zustande? Nimm uns doch mal mit.
Ja, geplant war es nicht, dass Dani van Poppel heute Nacht um 4 Uhr das erste Mal Vater wird. Weil auch hier mega Vorbild. Er hat quasi 2 Tage nach der Tour de France einen Kaiserschnitttermin vereinbart mit seiner Frau. Und das Kind hätte eigentlich 2 Tage nach der Tour de France auf die Welt kommen sollen, geplant. Aber es gab vorzeitig Wehen und so kam das Kind heute Morgen 4 in der Früh. Dani war aber mit FaceTime dabei bei der Geburt und er hat die Geburt quasi über FaceTime miterlebt. Er hat dann heute Morgen mit uns das Gespräch gesucht und wir haben das diskutiert, ob er heute noch fährt oder ob er gleich nach Hause geht. Und wie gesagt, seit er bei uns ist, hat er zu 100% eine professionelle Einstellung. Und deswegen war das jetzt auch für uns nicht schwer, weil er immer zum Team steht, immer für das Team da ist, immer für die Mannschaft da ist, dass er dann heute zu seiner jungen Familie gefahren ist und die Etappe nicht mehr angetreten ist.
Auch im Namen, denke ich, aller Hörer. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die junge Familie von Poppel. Kommen wir ganz kurz zum insgesamten Etappenverlauf. Am Anfang vermeintlich kontrolliert. Man dachte, jetzt ist es diese Überführungsetappe, die wirklich auch die Ruhe, bevor es dann in die Alpen reingeht, bringt. Dann kommt der Regen auf. Wie verändert das denn das Stresslevel? Es sah wirklich am Ende wieder so aus, so, boah, es ist ihnen nichts vergönnt.
Ja, normal hat es am Anfang schon ausgesehen. Ja, kleine Spitzengruppe und die lassen wir jetzt mal losfahren. Quickstep hat mit Lidl zusammen kontrolliert. Dann gibt es einen Sprint. Aber Team Ineos hat doch nochmal relativ früh die Lücke zu der Spitzengruppe geschlossen, weil sie das Rennen nochmal quasi neu gestalten wollten. Sie wollten aktiv im Finale fahren. Es waren ja nur zwei kleine Berge da zu bewältigen. Aber dann kam der Regen und ja, es war dann ein richtig schweres Finale, auch ein gefährliches Finale. Schlussendlich hat es dann doch einen Massensprint gegeben. Also die Aktion von Ineos Grenadiers hat auch nicht wirklich was gebracht, dass es vielleicht sich eine neue Spitzengruppe formatiert. Die waren bei der ersten Spitzengruppe nicht vertreten. Alles in allem, ja, Sprint, ausgedünntes Feld, weil es hat nochmal einen großen Sturz auch gegeben auf den letzten Kilometern. Zum Glück von uns alle heile am Bus angekommen, keiner ist runtergefallen, keiner hat sich wehgetan und alle waren aber richtig nass, weil es hat richtig geregnet.
Ja, und genau darauf wollte ich eigentlich hinaus mit der Frage. Also bringt es dann, wenn das während der Etappe passiert, entsteht dann plötzlich so eine Art Stress, Hektik? Oder sind die so routiniert, dass sie genau die Knöpfe drücken können, die Abläufe genau wissen, so und so muss ich jetzt agieren?
Nee, das muss man sich so vorstellen, wir haben hier 23 Mannschaften bei der Tour de France und die Sturzgefahr steigt rapide bei nassen Straßen und im Finale sowieso. Also kriegen 23 mal 8 Rennfahrer, sofern 8 noch im Team, pro Team dabei sind, die Ansage von ihrer sportlichen Leitung: Orientiert euch nach vorne, fahrt möglichst weit vorne im Peloton, weil da kann man vielleicht den einen oder anderen Sturz umgehen. Aber im Endeffekt geht es ja nicht, weil es kann ja nicht jeder vorne fahren. Einige müssen ja mathematisch gesehen auch hinten fahren. Deswegen erzeugt dann sowas, sage ich mal, Stress im Feld, weil jeder den Drang hat, nach vorne zu fahren und dann wird das Feld automatisch schneller und dann gibt es Positionskämpfe und dann entstehen durch sowas auch eben dann Stürze.
Ralf, wir haben vor 3 Wochen unsere Vorschau aufgenommen und da hieß es, Ziel ist Podium und einen Etappensieg. Podium, wissen wir alle, schaut gut aus. Etappensieg, ja, heute war wahrscheinlich die große Chance. Also korrigier mich, mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft, wie es in den nächsten Tagen damit noch klappen soll.
Also es gibt das Sprichwort, Schluss ist auf dem Champs-Élysées. Also wir haben noch Möglichkeiten, hier Etappen zu gewinnen. Wir müssen es sicherlich intelligent anstellen, aber es ist nicht unmöglich. Ich will jetzt auch nicht unsere Strategie verraten für die nächsten Tage. Vertrauen in unsere sportliche Leitung, dass sie das eine oder andere noch versuchen werden, hier eine Etappe zu gewinnen. Wir sind erfahren genug, aber ich kann jetzt nicht alles ausplaudern.
Alles klar, verstehen wir natürlich. Trotzdem die Frage, Podium und weißes Trikot haben Priorität.
Weißes Trikot und Podium haben definitiv Priorität, aber so ehrlich bin ich auch. Wir haben uns heute schon alle geärgert, weil heute war wirklich ein guter Moment. Auch Rolf Aldag kam dann zum Bus und sagte, ja, fuck, und alles scheiße und schade. Das sind dann die Emotionen nach dem Zieleinlauf, die gehören einfach zum Sport dazu. Und aber wie gesagt, es war eine gute Chance heute.
Ralf, bevor wir in den Hintergrund gehen, eine Frage, die mich sehr oft erreicht hat, noch zu gestern. Und zwar geht es auf die im Endeffekt letzten Meter am Mont Ventoux. Die Frage, die die Hörer haben, hat Primož Roglič die Ansage bekommen, auf Florian Lipowitz da zu warten, oder hat Primož Roglič das eigeninitiativ getan?
Ja, das hat Primož sehr gerne sogar getan. Und es gibt, man muss bei uns auf die Social Media Kanäle schauen, ein ganz ein cooles Bild von Primož und von Florian. Sehr verinnerlicht. Also da merkt man direkt den Team Spirit. Und jeder, der wo das nicht glaubt, soll sich mal das Bild anschauen. Da war keine Ansage, das hat Primož von sich aus gemacht.
Alles klar. So, das heißt, die Hörer haben diesmal auch eine Hausaufgabe. Gehen wir in den Hintergrund über und ich will mit dir über das Thema Nachwuchs sprechen. Zunächst mal gezielt auf euch. Viele wissen es, viele kommen aber natürlich in jedem Jahr auch neu dazu. Wie genau ist denn die Nachwuchsarbeit bei euch strukturiert?
Wir haben ein U19-Team, das heißt Team Grenke Autoeder. Das ist schon Bestandteil von der gesamten Teamstruktur seit 2007. Und ich glaube, das spricht Bände, wie wichtig die Nachwuchsarbeit für uns ist. Seit 2007 betreiben wir quasi das U19-Team. Müssten wir nicht, anders wie jetzt quasi in der Fußball-Bundesliga, wo Leistungszentren verpflichtend sind für die Profimannschaften. Wir als Profimannschaft müssten keine Nachwuchsmannschaft betreiben, aber wir machen das, weil wir daran glauben und weil wir auch ein Herz für die Jugend haben. Neu dazugekommen ist eine U23-Mannschaft seit dem Jahr. Und da ist es einfach, das war der nächste logische Schritt, dass man eben einen kompletten Strang anbieten kann. Von der U19 über die U23 dann zu den Profis. Der ein oder andere oder das ein oder andere Supertalent braucht nicht unbedingt die U23-Klasse. Theoretisch ist auch ein Wechsel direkt von der U19 zu den Profis möglich. Das hat zum Beispiel auch ein Remco Evenepoel gemacht. Aber die Rennfahrer, die wo vielleicht noch nicht so stark entwickelt sind oder so gut entwickelt sind, denen tut den meisten ein Jahr, zwei oder drei nochmal gut in der U23. Und Ziel ist es natürlich, eigene Talente auszubauen. Und es ist auch klar, dass alle Rennfahrer, die wo zu uns in der U19 kommen, nicht jeder es zu den Profis schafft. Das ist einfach Teil des Systems. Und wir haben immer noch zu Rennfahrern Kontakt, die wo es auch nicht schaffen. Und es ist auch schön, dass man sagt, okay, sie haben es jetzt nicht zum Profi geschafft, aber sie haben zum Beispiel bei uns auch Werte gelernt im Sport, wie Pünktlichkeit, wie Ehrgeiz, wie Zielstrebigkeit. Die helfen dir ja auch im normalen Leben.
Wie scoutet man denn junge Rennfahrer?
Primär sind unsere Scouts bei Nachwuchsrennen vertreten. Es reicht nicht, alleine Ergebnislisten durchzuwälzen und schauen, bei welchem U17 oder U15 Rennen. In Österreich, in Italien oder in Polen gibt es aufstrebende Talente, sondern man muss da schon hinfahren. Und unsere Scouts gehen meistens zu Straßenrennen, aber die gehen auch zeitweise zu Mountainbike-Rennen und verfolgen da eben das Renngeschehen und schauen da nach Talenten, die wo wirklich rausstecken. Aktuell läuft ja gerade die Jugendolympiade. Und auch da sind Scouts von uns vor Ort und verfolgen das Geschehen heute zum Beispiel in der Disziplin Mountainbike.
Wie arbeitet man denn mit jungen Talenten? Also die gezielte Frage, die wir von unserem treuen Hörer aus Frankreich, von Axel Jacquin, auch bekommen haben, dass in euren Nachwuchsbereichen auch, dass die sehr international aufgestellt sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert denn da die Kommunikation? Wie hält man so ein Team zusammen? Da kommen ja aus allen verschiedenen Bereichen im Endeffekt diese noch jungen Menschen her. Wie klappt denn das vielleicht kurz zusammengefasst?
Ja, der Radsport im Profibereich ist dezentral. Das heißt, die Rennfahrer leben auch zu Hause oder in ihrem Wahlheimat. Also die leben ja nicht alle bei unserem Standort, anders wie im Fußball zum Beispiel. Und so wird es auch schon vorgelebt in der Klasse U19 und U23. Also auch hier ein dezentrales System. Das heißt, die bereiten sich meiste Zeit zu Hause vor für die Rennen, aber wir haben natürlich auch speziell für die Nachwuchsklassen sehr viele Trainingslager, wo sich dann die Mannschaft wieder trifft. Aber wir haben jetzt keinen Standort, wo man quasi 24/7 zusammen ist. Das gibt es noch nicht im Radsport. Es wird immer mal wieder diskutiert. Es gibt da natürlich Pros und es gibt auch Cons. Vielleicht ringen wir uns auch mal dazu durch, einen Standort speziell für Nachwuchs zu schaffen. Aber aktuell gibt es eben nicht. Und so müssen wir mit dem dezentralen System zurechtkommen, wobei es aber auch schon funktioniert. Und zum Beispiel in unserer U19-Mannschaft wir haben da neun Rennfahrer und die kommen plus minus fast jeder von einem anderen Land. Also es sind sieben Nationen da vertreten und es ist international. Warum international? Weil natürlich das Becken international größer ist, als wenn man es jetzt halt nur beschränkt auf deutschlandweit oder auf österreichweit.
Haben die dann ihre eigenen Coaches? Wie
Nein,
die tra
nein, nein,
trainieren
nein.
die? Aber wie trainieren die denn dann zu Hause?
Die
Wie
haben
kann ich mir das
unsere,
denn, die Pläne?
die haben Coaches von uns und das geht ja im Radsport recht gut. Da gibt es dann einen Trainingsplan, dann stehen dann 3 Stunden drauf mit Durchschnittswatt und dann gibt es Intervalle da drin. Und die Intervalle gibt es dann auch Wattvorgaben und wie lang die Intervalle sein müssen. Und das zeichnet der Powermeter, das wo ja eigentlich jedes moderne Rennrad mittlerweile hat, ein Powermeter, der zeichnet diese Daten auf. Und diese Daten werden dann, wenn die zu Hause sind, auf unsere Plattform geladen. Und dann können die Coaches genau das Training anschauen und dann können sie auch Rückschlüsse ziehen für die nächsten Tage. Also das funktioniert relativ gut dezentral.
Also Schumi hatte früher das Popometer, im Radsport gibt es das Powermeter. Thema Alltag der Jugendlichen. Sind die auf Sportinternaten untergebracht? Wie finden die denn die Brücke zwischen angehenden Leistungssport, der wahnsinnig zeitintensiv ist, und die normale schulische Ausbildung? Es gibt ja im Fußball gibt es die spezifischen Internate, im Wintersport gibt es sie. Wie ist denn da die Struktur im Radsport?
Ja, wir helfen da in ihrer Heimat gewisse Schulen zu finden. Die gibt es auch. Dann gehen die aber dort in gemischte Klassen, Fußballer, Handballer oder Skilangläufer.
Vielen Dank dir. So, jetzt schauen wir auf morgen. Schauen wir auf den Donnerstag. Der hat es in sich. 171 Kilometer werden gefahren. Von wie geht es auf den Col de la Loz, Col du Glandon, Col de la Madeleine und dann der Schlussanstieg. 26 Kilometer ist der lang. Viele sagen, das ist die Königsetappe. Ist es die auch für dich?
Ja, wir hatten eine ähnlich schwere Etappe, auch mit knapp 5000 Höhenmetern in die Pyrenäen. Aber es ist auch egal, ob eine Königsetappe oder zwei. Fakt ist, es geht morgen hoch zu 3 Bergriesen, zu bekannten Bergen, die wohl schon oft bei der Tour de France gefahren worden sind. Einen super harten Anstieg, nicht nur nach Courchevel, weil Courchevel liegt auf 1800 Meter und es geht dann nochmal hoch zum Col de la Luz. Unser Ziel ist dann eben morgen auf 2300 Meter.
Was erwartest du denn für einen Rennverlauf?
Morgen, glaube ich, wird der Etappensieg aus der Gruppe der Favoriten kommen. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube, dass die Ausreißer morgen am Schlussanstieg allerspätestens eingeholt werden. Ich glaube, dass Pogacar nochmal gewinnen will morgen. Deswegen wird es dann am Schlussanstieg, der wo ja, ja, der ist 1500 Höhenmeter oder mehr, dass da nochmal ein richtiges Ausscheidungsfahren gibt in der Gruppe der Favoriten.
Heißt das eure Perspektive ganz klar? Wir schauen, dass Primož und Florian gut durchkommen und da letztlich Platz 3, Platz 5 konservieren. Vielleicht Blickrichtung sogar Platz 3 und 4.
Dranbleiben bei den Besten, solange es möglich ist. Ich denke, unsere Taktik schaut für morgen relativ einfach aus.
Okay, alles klar. Ralf, dann danke ich dir für heute. Wir sind sehr gespannt auf das, was morgen passiert. Beste Grüße nach Frankreich und morgen Regenklamotten einpacken. Also das soll ja noch mal wirklich übel werden. Regen die ganze Zeit, 15 Grad sind nur angekündigt. Auch das könnte ein Faktor sein, oder?
Definitiv, aber wir haben auch gerade eben das Wetter gecheckt. Also nach unseren Informationen soll es ein bisschen besser sein. Aber wenn es wirklich morgen Regen ist, dann wird die Etappe nochmal um einiges härter, als wie sie sonst schon ist. Und dann kann es auch wirklich gut sein, dass die Top 10 sogar nochmal gröber durcheinander gewürfelt werden, weil das sind dann Bedingungen, wo nicht jeder mehr so gut zurechtkommt. Der eine mehr, der andere weniger. Das würde das Rennen, wir sind in der dritten Woche Tour de France, schon nochmal massiv verschärfen. Ich persönlich hoffe, dass es nicht regnet. Ich glaube, dass für alle besser ist. Und nach der harten Tour de France haben die Rennfahrer eine Bergetappe bei Regen nicht mehr verdient, meiner Meinung nach. Aber ich konnte es auch nicht steuern.
Dann check ich jetzt nochmal meine Wetter-Apps, entlass dich in den Podcast-Feierabend für heute. Morgen hören wir uns dann aber wieder und ich schicke beste Grüße und natürlich vielen Dank nach Frankreich.
Gerne und schöne Grüße zurück nach Osnabrück.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.